Deutschlandfunk Nova. Update.
3 Jahre hat die Terrormiliz IS im Irak gewütet und der Kampf gegen die Terroristen hat jede Menge Zerstörung hinterlassen. In Kuwait hat heute eine internationale Geberkonferenz begonnen. Es geht darum, Geld für den Wiederaufbau des Landes einzusammeln. Gebraucht wird eine Menge, denn nach Angaben der irakischen Regierung sind in den letzten 3 Jahren 70.000 Häuser völlig zerstört und nochmal doppelt so viele beschädigt worden. Der Irak ist heute das erste Thema bei uns im Update. Ich bin Jakob Vogel, hallo.
Update.
Gut 88 Milliarden Dollar. So viel soll der Wiederaufbau des Iraks kosten. Davon geht die irakische Regierung aus. Auf der internationalen Geberkonferenz in Kuwait sucht das Land dafür internationale Unterstützung. Planungsminister Qusay Abdul Fattah sagte, dass sein Land allein 22 Milliarden Dollar sofort benötigen würde. Seit Dezember gilt der Irak offiziell als vom IS befreit, aber viele Orte und auch Städte wie Mosul sind zerstört. In der ehemaligen Millionenmetropole gibt es neben den Trümmern noch ein anderes Problem. Im Schutt der Ruinen liegen immer noch viele Leichen, meist von IS-Kämpfern. Nureid Mohammed von der Stadtverwaltung.
Die Stadtverwaltung hat ein Komitee gebildet, das die Leichen der IS-Militanten, die überall in der Stadt liegen, bergen soll, damit wir Krankheiten und Epidemien verhindern und den Gestank loswerden und damit wir den Familien helfen, zurückzukehren, dass das Leben so wird wie vorher.
Bis dahin dürfte es allerdings noch ein weiter Weg sein. In Mosul und der Provinz Ninive wurden nicht nur enorm viele Wohnhäuser zerstört, es gibt auch kaum Schulen oder ärztliche Versorgung. Gerade mal 2 Krankenhäuser gibt es wieder in der Stadt, allerdings auch nur mit einzelnen Stationen. Ein Assistenzarzt beschreibt die Situation so.
Es braucht viel, um die Krankenhäuser wieder aufzubauen. Schauen Sie sich die Zerstörung an. Im Osten der Stadt ist es nicht so schlimm, aber im Westen wurden alle Kliniken zerstört. Wir brauchen Medikamente, alles. Und wenn man die Mitarbeiter fragt, warum sie nicht zur Arbeit kommen, sagen sie, sie können ohne Gehalt nicht arbeiten und können noch nicht einmal ihre Kittel bezahlen.
Auf der internationalen Geberkonferenz in Kuwait hat der Irak fast 160 Projekte vorgestellt, für die das Land private Investoren sucht. Darunter ist zum Beispiel auch der Flughafen in Mosul oder andere Verkehrsprojekte. Fragt man auf der Straße in Mosul, sind den Menschen dort andere Dinge aber auch besonders wichtig.
Am wichtigsten ist es, dass die Schulen wieder aufmachen. Derzeit geht kein Kind hier in die Schule. Denn die einzigen, die offen sind, sind auf der anderen Seite der Stadt.
Bis es wieder normales Leben in Städten wie Mosul geben kann, dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Immerhin, immer mehr Menschen kehren in ihre Heimatorte zurück. Unser Reporter Carsten Kühntop berichtet.
Trotz der Trümmer, es gibt auch gute Nachrichten. Im Dezember konnten die Vereinten Nationen melden, dass die Zahl der Rückkehrer mittlerweile größer ist als die der Binnenflüchtlinge. 3,2 Millionen Iraker hätten wieder nach Hause zurückkehren können, während 2,6 Millionen noch auf der Flucht seien. Doch für beide Gruppen bleibt die Versorgungslage meist sehr schlecht.
Auch das zu ändern, dabei soll die Geberkonferenz in Kuwait helfen. Heute ging es erstmal darum, wie internationale Organisationen beim Wiederaufbau helfen können. Morgen steht im Mittelpunkt, wie private Firmen mit anpacken können. Und am Mittwoch sind dann die Geberländer gefragt. Denn dann wird sich zeigen, wie viel die internationale Gemeinschaft bereit ist, für den Wiederaufbau des Iraks zu bezahlen.
Was sonst noch wichtig war?
Facebook hat vor Gericht eine juristische Pleite kassiert. Verbraucherschützer haben in Berlin gegen die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen von Facebook geklagt und teilweise Recht bekommen. Das Berliner Landgericht entschied, dass der Konzern bestimmte Voreinstellungen für seine Dienste verändern muss. Es geht zum Beispiel darum, dass in der Facebook-App für Handys der Ortungsdienst bisher automatisch aktiviert ist. Dadurch wissen Chatpartner, wo man sich gerade aufhält. Außerdem hat das Gericht die Klarnamenpflicht gekippt. Das heißt, Nutzer müssen eben nicht ihren echten Namen angeben, wenn sie sich bei Facebook anmelden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Facebook hat dagegen Berufung eingelegt.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Bernd Brinken nennt das Urteil ganz wichtig. Er schreibt bei Spiegel Online: Man kann nur hoffen, dass das Urteil in der Folgeinstanz bestätigt wird. Es geht hier ganz grundsätzlich um das Geschäftsmodell vor allem US-amerikanischer Quasi-Monopolkonzerne, weltweit Adressen und Profile zusammenzuführen und für eigene Dienste zu nutzen oder zu verkaufen. Eigentlich sollte es Facebook freuen, wenn ein Gericht gegen die Klarnamenpflicht ist, meint C.T. Walt. Wenn Facebook konsequent alle Fake-Namen-Profile löscht, verlieren sie 70% ihrer Mitglieder. Phil2302 versteht die Aufregung um die Klarnamen nicht. Wer es nutzen will, muss seinen Namen angeben. Wer das nicht möchte, kann es eben nicht nutzen. Wo ist das Problem? Monroe argumentiert ähnlich. Im Grunde sind es doch nur die Deutschen, die denken, etwas verheimlichen zu müssen. Facebook war von Anfang an als Freundesnetzwerk ausgelegt. Wer mir eine Kontaktanfrage mit kryptischem Namen schickt, muss sich nicht beschweren, wenn diese Anfrage nicht angenommen wird. J2Bina twittert, Facebook am besten gar nicht mehr nutzen. Es springen eh immer mehr von diesem Dienst ab und die Teenager finden an dem Netzwerk nichts mehr Interessantes. Jede Zeit hat seine Dinge und Netzwerke. Bald ist Facebook komplett out.
Der Sexskandal bei der Hilfsorganisation Oxfam hat Konsequenzen. Die britische Vizechefin Penny Lawrence ist von ihrem Posten zurückgetreten. Sie übernehmen die volle Verantwortung für das Verhalten von Mitarbeitern in diesen Ländern und dafür, dass Oxfam nicht angemessen reagiert habe. Lawrence war früher Programmdirektor bei Oxfam und damit auch für Teams in vielen Ländern zuständig. Heute hatte die EU damit gedroht, der Hilfsorganisation Geld zu streichen. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, man werde die Zusammenarbeit überprüfen und man sei bereit, Zahlungen an Partner einzustellen, die nicht den hohen ethischen Standards genügen würden.
We are ready to review and if needed cease funding any partner who is not living up to the required high ethical standards.
Hintergrund sind Medienberichte, wonach Oxfam-Mitarbeiter während ihres Einsatzes in Haiti im Jahr 2010 Sexpartys mit Prostituierten veranstaltet haben. In Köln, Düsseldorf und Mainz haben sich Hunderttausende die traditionellen Rosenmontagszüge angesehen. Die Mottowagen haben dieses Jahr unter anderem Kanzlerin Angela Merkel, die SPD und US-Präsident Donald Trump auf die Schippe genommen. Trump wurde zum Beispiel als Dampfwalze gezeigt, SPD-Chef Martin Schulz durch den Fleischwolf gedreht. In Köln wurde der Rosenmontagszug von einem Unfall überschattet. Nach Polizeiangaben waren Pferde einer Kutsche im Zug durchgegangen. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Schütz berichtet.
Der Rosenmontagszug wurde wegen des Vorfalls eine Zeit lang unterbrochen. Bereits im vergangenen Jahr hatte es einen Unfall mit einem Pferd gegeben. Ein Tier war im Zug zusammengebrochen. Der Reiter und Zuschauer blieben damals unverletzt. Danach hatte es eine lange Diskussion gegeben, ob Pferde im Rosenmontagszug überhaupt noch zeitgemäß sind. In diesem Jahr hatten die Veranstalter die Zahl der Pferde reduziert und von den Reitern einen speziellen Reiterpass verlangt.
Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea sind die deutschen Biathleten weiter erfolgreich. Benedikt Doll gewann Bronze im Verfolgungsrennen über 12,5 Kilometer. Gold ging an Frankreich, Silber an Schweden. Vorher hatte bei den Frauen Laura Dahlmeier Gold im Verfolgungsrennen über 10 Kilometer gewonnen. Für sie ist es schon die zweite Goldmedaille bei den Winterspielen.
Das war heute beileibe nicht einfach. Es war starker Wind draußen, es war richtig kalt. Ich habe einfach versucht, gut zu schießen und habe mich voll auf den Schießstand versucht zu konzentrieren. Und gigantisch, dass das aufgegangen ist.
Auch im Skispringen der Frauen gab es noch eine Medaille für Deutschland. Katharina Althaus flog auf der Normalschanze auf Platz 2 hinter die Norwegerin Maren Lundby. Bronze ging an Sarah Takanashi aus Japan. Im Medaillenspiegel liegt Deutschland weiter auf Platz 1.
Was noch wichtig wird:
Darf man seinen Rundfunkbeitrag bar bezahlen oder nicht? Diese Frage will ein Journalist morgen vom Verwaltungsgerichtshof in Kassel klären lassen. Es geht ihm dabei nicht darum, den Rundfunkbeitrag an sich in Frage zu stellen, sondern er will das Bargeld retten. Der Kläger hatte schon 2015 seinen Bankeinzug für den Rundfunkbeitrag widerrufen. Er sagt, im Bundesbankgesetz stehe, dass Euro-Banknoten das einzig unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel sind, er also seinen Beitrag auch in bar bezahlen können müsse. Der Rundfunkbeitragsservice sieht das anders. Ein Sprecher sagt, man dürfe die Annahme von Bargeld begrenzen, zum Beispiel um Kosten zu sparen oder damit die Verwaltung einfacher ist. Der Kläger war vor 2 Jahren mit seiner Klage vor dem Verwaltungsgericht in Frankfurt am Main schon gescheitert. Er hofft jetzt bei seiner Berufung doch noch Recht zu bekommen.
Und sonst in der Welt?
In Thailand hat die Zentralbank den Handel mit Digitalwährungen verboten. In einem Rundschreiben des Notenbankchefs heißt es, dass es Banken und anderen Finanzinstituten untersagt ist, in Kryptowährungen zu investieren oder damit zu handeln. Digitalwährungen wie Bitcoin dürfen auch nicht in herkömmliche Währungen umgetauscht werden. Als Grund für das Verbot nennt die Zentralbank den möglichen Betrug mit Kryptowährungen. Die könnten zur Geldwäsche oder zur Unterstützung von Terrorismus verwendet werden. Die geplante Suche nach Erdgasvorkommen unter dem Meeresboden vor Zypern sorgt weiter für Streit zwischen der Republik Zypern und der Türkei. Aus Regierungskreisen der Republik Zypern heißt es, dass türkische Kriegsschiffe, ein Gasbohrschiff, von einem italienischen Energieunternehmen daran hindern, ein Forschungsgebiet zu erreichen. Die Blockade dauert nach den Angaben schon seit Freitagabend. Die italienische Regierung und die EU seien über den Zwischenfall informiert worden. Die Türkei begründet ihre Blockade damit, dass Bohrungen nach Erdgas ohne Zustimmung der türkischen Zyprioten deren Rechte missachten würden. Nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention ist Zypern seit 1974 geteilt. Im Norden gibt es die nur von der Türkei anerkannte türkische Republik Nordzypern. Die Republik Zypern, deren Regierung den Südteil lenkt, ist seit 2004 EU-Mitglied. Sie wird von der Türkei nicht anerkannt. Gespräche, um die Teilung von Zypern aufzuheben, waren letzten Sommer gescheitert. Ein außergewöhnliches Urteil hat eine Richterin im Libanon gesprochen. Vor ihr standen drei jugendliche Muslime, die das Christentum beleidigt haben sollen. Nach libanesischem Recht ist das eine Verletzung religiöser Gefühle. Die drei hätten dafür bis zu einem Jahr ins Gefängnis gehen können. Stattdessen verpflichtete die Richterin sie, den Koran gründlich zu lesen. Die jungen Männer müssen Teile der dritten Koransure auswendig lernen. In der Urteilsbegründung heißt es, das Gesetz sei eine Schule und nicht nur ein Gefängnis. Mehrere libanesische Politiker, darunter auch der Ministerpräsident Saad Hariri, haben das Urteil als Lehrstück für Toleranz und gegenseitigen Respekt zwischen den Religionen gelobt.
Wissensnachrichten.
Der meistgenutzte Baustoff auf der Welt ist Zement. Schon die Römer haben damit gebaut. Ihre Gebäude stehen zum Teil heute noch. Forscher haben jetzt festgestellt, Zement nach römischem Vorbild ist nicht nur stabiler, sondern auch besser fürs Klima. Bei mir ist Anne Präger aus den Wissensnachrichten. Anne, was ist denn das Besondere am römischen Zement?
Die Römer haben früher Vulkanasche in den Zement gemischt und das verhindert zum Beispiel, dass Risse in Mauern entstehen.
Wie konkret macht Vulkanasche den Zement stabiler?
Also Vulkanasche ist jetzt keine Asche, wie man die aus dem Grill kennt, sondern das sind Gesteinsbrösel oder auch Gesteinsstaub. Mhm. Und wenn der dann bei der Produktion in den Kalkbrei vom Zement kommt, dann bilden sich eben aus der Asche und dem Kalk neue Minerale, die dann dem Zement Stabilität geben.
Ja, und außerdem ist Zement mit Vulkanasche auch klimafreundlich, haben wir gesagt.
Genau, das sagen jetzt Forscher vom Massachusetts Institute of Technology, MIT. Die haben das durchgerechnet an einem Beispiel von 26 Gebäuden und sagen, ja, wenn da dem Zement bis zu 50% Vulkanasche beigemischt wird, dann wären da nachher fürs Bauen 16% weniger Energie notwendig und das ist dann eben auch gut fürs Klima. Mhm. Vor allem, weil bei der Zementherstellung insgesamt ziemlich viel Energie gebraucht wird und auch ziemlich viele Treibhausgase frei werden. Das alles ist in der Größenordnung von 5% der weltweiten Treibhausgasemissionen, die da bei der Zementproduktion weltweit entstehen.
Mhm. Vulkanasche könnte das vielleicht ändern, aber gibt es davon denn jetzt überhaupt genug, um jetzt ganz im großen Stil Zement nach dem römischen Vorbild zu mischen?
Also in etlichen Gegenden der Welt schon, weil entweder kommt die Asche noch aus aktiven Vulkanen oder man zermalt eben vulkanisches Gestein von Urzeitvulkanen. Und es ist offensichtlich auch so, dass dieses Material bislang gar nicht so richtig genutzt wird und deswegen vermutlich auch gar nicht so teuer wäre.
Mhm. Anderes Thema, die US-Regierung hat Pläne für die internationale Raumstation ISS. Ab 2025 will sie den amerikanischen Teil der Raumstation privatisieren.
Das sagt die Washington Post und beruft sich dabei auf interne Dokumente von der US-Raumfahrtbehörde NASA. Demnach will das Weiße Haus die ISS nur noch bis Ende 2024 finanzieren. Und danach soll dann eben die Privatwirtschaft die amerikanischen Teile der ISS übernehmen.
Wie ist das bis jetzt? Wer hängt also bis jetzt alles bei der ISS mit drin?
Die USA und dann noch Russland, die EU, Japan und Kanada. Der Grundstein für die ISS war vor 20 Jahren mit so einem internationalen Abkommen besiegelt worden. Das regelt den Betrieb eben bis 2024. Was danach kommt, war auch schon vor der Ankündigung der Amerikaner jetzt oder diesem geheimen Dokument noch nicht so richtig völlig klar. Die beteiligten Nationen hatten allerdings zumindest angekündigt, dass sie sich vorstellen können, die ISS noch bis 2028 weiter zu betreiben.
Mhm. Zurück auf die Erde. Deutschland ist arm dran, wenn es um Sexualwissenschaften geht.
sagen jedenfalls Sexualwissenschaftler. Ein Kritikpunkt, den sie haben, ist, dass die meisten Ärzte und Therapeuten keine spezielle Ausbildung haben, um mit Patienten über Probleme beim Sex zu reden. Das sagt Heinz-Jürgen Voss von der Gesellschaft für Sexualwissenschaft. Weiterer Punkt, auch in Schulen oder im Bereich sozialer Arbeit spielen ja Fragen zu Körper und Geschlecht eine Rolle. Aber auch da sind laut Voss Fachkräfte nicht richtig ausgebildet, um mit den Fragen umzugehen. Probleme in der Sexualität könnten ja auch zum Beispiel auf andere Krankheiten hindeuten. Und außerdem zeigten wohl offensichtlich Untersuchungen auch, dass Patienten solche Themen selbst eigentlich sehr ungern ansprechen und stattdessen eigentlich wollen, dass der Arzt das macht. Voss und seine Kollegen fordern deshalb, dass mehr Unis einen Master in Sexualwissenschaften anbieten.
Vielen Dank für die Wissensnachrichten, Anne Präger.
Wetter.
Bis in den Abend kann es noch weiter schneien, vor allem im Süden. Ansonsten sind es eher Schnee- und Graupelschauer. Morgen ist dann mehr Sonne dabei als heute, meist trocken bei bis zu 6 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.